Ich ziehe das Messer aus dem Boden und werfe es in Richtung Carter. Und eine Sekunde später springt das Tier nach vorn, ohne dass ihm das Messer aus dem Leib ragen würde. Er sieht zu mir hoch. »Ich werde dich umbringen, du kleiner Bastard.« Der Kater faucht mich an. Das Telefon klingelt immer noch. Ich bekomme langsam Kopfschmerzen. Klingel, klingel, klingel. Scheiße nochmal. Warum schaltet sich der Anrufbeantworter nicht ein? Ich greife nach einem neuen Messer und stehe dann vorsichtig wieder auf. Die Schmerzen in meinem Unterleib lassen nach. Langsam schleiche ich zum Telefon. Es hat aufgehört zu klingeln. Und der Anrufbeantworter nimmt die Nachricht auf. Der Ton ist leise gestellt, sodass ich nichts verstehe. Ich unterbreche die Nachricht. »Hallo?« sage ich und hoffe, dass meine Goldfische das Einzige sind, was ich heute verliere. Doch instinktiv weiß ich, dass irgendwas mit Mom passiert ist. Die Vorahnung ist wieder da und wischt alle anderen Gedanken beiseite. Warum ist das Leben nur so grausam zu denen, die ich liebe? Und warum verlassen mich all meine Lieben? Ich habe den Kater bei mir aufgenommen und ihm ein Heim gegeben, und zum Dank dafür hat er mir das angetan. »Joe? Hi, ich bin's, Jennifer.« »Jennifer? Woher kennt sie meine Mutter?« Ich höre, wie ich sie frage, »Wie kann ich Ihnen helfen, Jennifer?« »Sie werden es nicht für möglich halten, aber wir haben gerade den Besitzer des Katers gefunden.« Sie klingt aufgeregt. Ich sehe zum Bett. Der Kater sitzt immer noch dort. Ich ziele mit dem Messer. »Tatsächlich?« »Das bedeutet, dass meine Mutter noch am Leben ist und dass es ihr gut geht. Gott sei Dank.« »Tatsächlich? Ist das nicht aufregend?« »Der Kater ist aber leider nicht mehr hier,« sage ich, und frage mich, wie viel Kraft ich in den Wurf legen muss, damit ihn das Messer am Boden festnagelt. »Was meinen Sie damit?« »Ich habe ihn einem Nachbarn gegeben.« »Können Sie ihn wiederbekommen?« »Naja, er ist wohl weggelaufen.« Ich rede zwar immer noch, höre aber kaum auf das, was sie sagt, und achte nicht einmal auf das, was ich selbst sage. Mein Hirn läuft auf Autopilot. Mein Blick ist starr auf diesen verdammten Kater gerichtet. Doch ich kann an nichts anderes mehr denken als an meinen Vater. Dad, der sich umgebracht hat. Dad, der in seinem Wagen eingeschlossen gefunden wurde. »Das ist nicht Ihr Ernst«, sagt Jennifer. Und zum ersten Mal hört sie sich nicht so an, als wollte sie mich unbedingt nackt sehen. Ich sehe vom Goldfischglas zum Kater. »Es wird noch schlimmer«, sage ich. »Schlimmer? Haben Sie schlimmer gesagt? Inwiefern?« »Naja, er ist nicht einfach nur weggelaufen. Eigentlich ist er in ein Auto gerannt.« »Sie wird diesen verdammten Kater auf keinen Fall wiederbekommen. Er steht für zu viele Dinge. Melissa hat mich betrogen, Dad hat mich betrogen. Ich werde mich nicht von einem Tier unterkriegen lassen, dessen Gehirn 10-mal kleiner ist als meins.« »Ist das wirklich wahr, Joe? Oder versuchen Sie, den Kater zu behalten?« »Wenn Sie mir nicht glauben, dann kommen Sie doch vorbei und graben Sie das verdammte Vieh wieder aus dem Garten aus.« »Es besteht kein Grund. Ich hasse Hackbraten!« schreie ich, und sie legt wortlos auf. Ich vermute mal, ich werde Jennifer nie mehr zu Gesicht bekommen. Anstatt das Messer zu werfen, beschließe ich, es dem Kater gegenüber noch einmal mit Freundlichkeit zu versuchen, in der Hoffnung, näher an ihn ranzukommen. Ich sehe rüber zum Goldfischglas. Das trübe Wasser ist absolut regungslos. Das habe ich nun davon, dass ich versuche, ein guter Mensch zu sein. Ein Mensch, der sich um andere kümmert. »Komm, Kätzchen, komm zu Joe!« Langsam sinke ich auf die Knie. Das Vieh ist jetzt nur noch wenige Meter von mir entfernt und hat keine Ahnung, was gleich passieren wird. Ich schiebe mich vor. Das Messer wird gut aussehen, wenn es seitlich aus dem Kopf des Katers ragt. »Komm, komm, sei ein braver Junge!« Ich bin fast bei ihm. Ich hole mit dem Messer aus. Ich werde ihm eine Lektion erteilen, die er nie wieder vergisst. Er steht auf. »Komm, komm, es ist alles gut.« Dann prescht das Vieh los. Wuchtig und schnell saust das Messer nach unten, doch ich verfehle das Tier, das seitlich an mir vorbeiflitzt. Es rennt in Richtung Küche. Dann entdeckt es die offene Tür. Ich werfe das Messer nach dem Kater, der über den Boden rutscht, die Richtung wechselt, an meinem Koffer vorbeischießt und auf die Freiheit zurast. Diesmal segelt die Klinge direkt über seinen Kopf hinweg und bleibt in der Tür stecken. Der Kater bleibt auf der Schwelle stehen, sieht mich an und gibt ein Miauen von sich, dass er mir den Wunsch weckt, die nächsten 12 Stunden damit zu verbringen, ihm alles Leben aus dem Leib zu trampeln. Dann ist er verschwunden. Ich stehe auf, renne zur Tür und blicke raus auf den Gang. Wenn ich könnte, würde ich ihm nachlaufen, doch mein Unterleib pocht und möglicherweise blute ich sogar. Ich schließe die Tür, lasse mich aufs Sofa fallen und starre das Goldfischglas an. Pickle und Jehovah treiben immer noch an der Wasseroberfläche. Ich kann die beiden nicht mehr unterscheiden. Während ich sie betrachte, füllen sich meine Augen mit Tränen. Ich weine und halte mich nicht zurück. Weinen ist keine Schande. Ich werde diesen Kater finden. Ich werde ihn finden und umbringen, das schwöre ich. Ich stehe auf und gehe in meine Kochecke. Die Nacht ist noch jung, und obwohl ich einige Rückschläge erlebt habe, muss ich mich zwingen, weiterzumachen. Mein Blick ist immer noch trüb vor Tränen und meine Augen sind entzündet vom vielen Reiben. Mich schaudert, obwohl es hier drinnen wahrscheinlich 30 Grad hat. Ich lege den Telefonhörer auf, stelle das Bett wieder ordentlich hin und räume auf. Ich muss nach vorn blicken. Pickle und Jehovah hätten es nicht anders gewollt. Langsam kommen die Erinnerungen. Wieder sehe ich vor mir, wie ich Pickle und Jehovah gekauft habe. Ich habe sie gekauft, weil ich es satt hatte, allein zu sein. Zuerst erfüllten sie ihren Zweck, indem sie einfach etwas Leben in meine Wohnung brachten. Doch nach einigen Monaten hatte sich zwischen uns eine stille Verbundenheit entwickelt, der, wie ich wusste, nur der Tod ein Ende bereiten konnte. Aber warum ausgerechnet heute? Warum so früh? Ich gieße das Wasser aus dem Goldfischglas in die Spüle. Ich muss immer wieder an Dad denken. Ich wünschte, er würde mich in Ruhe lassen. Ich lege meine Goldfische in einen durchsichtigen Plastikbeutel, den ich fest verschnüre, bevor ich nach unten gehe. Im Garten vor unserem Wohnhaus, und Garten ist in dem Fall wirklich ein sehr wohlmeinender Ausdruck, schiebe ich etwas Unkraut beiseite und grabe mit bloßen Händen ein Loch. Ich lege den Plastikbeutel hinein und bedecke ihn mit Erde. Ich hätte Pickle und Jehovah natürlich auch die Toilette runterspülen können, doch ich wollte die Erinnerung an sie nicht in den Schmutz ziehen, indem ich ihre Leichen bis in alle Ewigkeit zwischen Scheißeklumpen schwimmen lasse. Ich klopfe den Sand fest und sorge dafür, dass alles hübsch aussieht, bevor ich ein paar Worte über dem Stückchen Erde spreche, wo meine toten Freunde liegen. Meine Augen füllen sich erneut mit Tränen. Ich schwöre Rache an ihrem Grab. Ich suche nach dem Kater, und obwohl ich ihn nirgendwo finden kann, spüre ich, dass er mich immer noch beobachtet. Nachdem ich den Schmutz unter meinen Fingernägeln rausgekratzt habe, schaffe ich es, früh ins Bett zu gehen. Und das ist das einzig Gute in dieser Nacht. Ich träume vom Tod, bin aber nicht sicher, wer stirbt. Sally hätte nichts dagegen, in einer Straße wie dieser zu wohnen. Nachts würde sie das Fenster auflassen und zuhören, wie der Ozean gegen die Küste brandet. Und im Sommer könnte sie morgens vor der Arbeit schwimmen gehen. Sicher sind die Leute, die hier draußen wohnen, viel entspannter. Martin hätte gerne hier draußen gelebt, denkt sie. Er hat den Strand geliebt. Gestern Nachmittag hat sie sich an einer Straßenecke in der Nähe des Polizeigebäudes herumgedrückt und beobachtet, wie Joe sich mit dieser Frau unterhielt. Am liebsten hätte sie Joe angesprochen und ihn rundheraus gefragt, was eigentlich vor sich ging. Und sie bedauert, die Chance nicht genutzt und einen Blick in Joes Aktenkoffer geworfen zu haben. Sollte sich nochmal die Möglichkeit dazu ergeben, wird sie ganz sicher ergreifen. Anschließend ist sie zum Friedhof gefahren, und als sie am Grab ihres toten Bruders stand, galten ihre Gedanken weniger ihrer Trauer als Joe. Sie wollte, nein, sie musste wissen, was sich da abspielte. Sie beschloss, nicht länger zu warten. Sie entschuldigte sich bei Martin, versprach, morgen wiederzukommen und fuhr zu Joes Wohnung. Sie würde ihn zur Rede stellen. Wollte sie ihm helfen, blieb ihr keine andere Wahl. Außerdem mussten die Fäden gezogen werden, und sie würde ihm den Nachschlüssel zurückgeben, den sie hat machen lassen. Doch so weit kommt sie gar nicht. Ein paar Blocks von seiner Wohnung entfernt sieht sie ihn im Auto vorbeifahren. Und sie ist sich sicher, hundertprozentig sicher, dass er es ist. Langsam rollt sie in ihrem Wagen die Straße hinab, behält dabei die wenigen Briefkästen im Auge und sieht zu, wie die Hausnummern größer werden. Die meisten Gebäude wirken, als fehlte ihnen nichts weiter als ein neuer Anstrich, um sie in ein zauberhaftes, kleines Zuhause zu verwandeln. Als die gesuchte Tür sich nach kurzem Klopfen öffnet, weiß sie sofort, dass sie hier richtig ist. Die Ähnlichkeit ist verblüffend. »Tut mir leid, ich kaufe nichts«, sagt die Frau und will die Tür wieder zuschlagen. »Ich will nichts verkaufen«, sagt Sally rasch. Doch die Tür schließt sich unaufhaltsam. »Ich heiße Sally, ich kenne Joe von der Arbeit und ich hatte gehofft...« »Oh, warum sagen Sie das nicht gleich?« antwortet Joes Mutter und öffnet die Tür freundlich und weit. »Ich habe noch nie eine von Joes Bekannten getroffen. Ich bin Evelyn. Bitte, bitte, kommen Sie rein. Wollen Sie was trinken? Vielleicht eine Cola?« »Ja, das wäre nett.« »Sally, Sally, das ist ein hübscher Name.« »Naja, danke.« Joes Mutter führt sie durch den Flur in die Küche. »Die Einrichtung ist etwa 30 Jahre alt«, überlegt Sally. Sie vermutet, dass Joes Mutter die ganze Zeit über hier gewohnt hat. Sie setzt sich hinter den Resopaltisch. Evelyn öffnet den Kühlschrank und setzt sich einen Augenblick später dazu. »Also, wann kommt Joe denn nun?« fragt Evelyn. »Joe kommt hierher?« »Deshalb sind Sie doch da, oder? Sie wollen Joe treffen. Es ist zwar schon ein bisschen spät, um Abendessen zu kochen, aber ich denke, ich werde schon irgendwas hinbekommen. Ich könnte ihn vielleicht anrufen, um zu sehen, ob er schon unterwegs ist.« »Ehrlich gesagt, Joe weiß gar nicht, dass ich hier bin.« Ich kann Ihnen nicht ganz folgen, meine Liebe.
Ich bin gekommen, weil ich mit Ihnen über Joe sprechen wollte.
Seine Mutter runzelt die Stirn.
Über Joe? Wozu?